The Pioneer Morning Briefing.
Guten Morgen, mein Name ist Pia von Versebe. Ich vertrete Aleph Duan an dieser Stelle in den Sommerferien und wir starten jetzt gemeinsam in dieses Wochenende. Heute ist Samstag, der 1. August. In Europa brennt es lichterloh. Gleichzeitig war am Donnerstag Earth Overshoot Day. Das ist der Tag im Jahr, der markiert, dass die Menschheit mehr natürliche Ressourcen verbraucht hat, als die Erde im gesamten Jahr nachproduzieren kann. Sowohl Zelensky als auch Netanyahu waren bei Trump zu Besuch. Anlass dafür war die Trauerfeier des US-Senators Lindsey Graham, der als wichtiger Unterstützer Israels und der Ukraine galt. Und bei der italienischen Lufthansa-Tochter ITA Airways gibt es künftig den Service Large Dog on Board. Hunde von bis zu 30 Kilogramm dürfen dann ohne Transportbox und in der Kabine mitfliegen. Sie müssen aber einen Maulkorb tragen, sie müssen angeleint sein und sie müssen am Fenster sitzen. Aber jetzt ist erstmal Wochenende. Eigentlich hätte ich Ihnen an dieser Stelle gern einen politisch-feuilletonistischen Kommentar zum Thema 80 Jahre Bikini aufbereitet. Aber von Sommerloch keine Spur. Der Kanzler hat sein Kabinett restrukturiert und damit vor allem eines losgestoßen: eine Welle von Frust aus seiner eigenen Partei. Merz' Kommunikation rund um die Personalrochade war schlecht, die trotzigen Reaktionen aus der eigenen Partei aber nicht wirklich staatsmännischer. Der nun ehemalige Verkehrsminister Patrick Schnieder ist nur ein Beispiel dafür. Nachdem der Kanzler ihm mitgeteilt hatte, dass er ihn austauschen würde, hatte Schnieder diese Nachricht an seine Kollegen durchgestochen. Am Sonntag vergangener Woche dann kündigte er per Ex an, dass er den Bundespräsidenten bitten würde, ihn zu entlassen. Der Verkehrsminister warf dem Kanzler sein Amt vor die Füße, zwang ihn zu einer Reaktion und vermasselte ihm damit sein Vorhaben, weitere Personalumbauten geordnet den CDU-Spitzengremien zu verkünden. Daraufhin sagte der Landesverband des Schniederbruders und Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz ein Treffen mit Merz im September ab. Im September. Als hätten wir gerade im September keine größeren Probleme als eine verpatzte Personalfrage. Währenddessen wirft sich nicht nur das halbe Kabinett, sondern auch die Öffentlichkeit an Schnieders Brust. So als leiste man der bürgerlichen Pflicht die größte Ehre darin, hier möglichst schnell ein Opfer zu küren. Am Mittwoch dann die Amtsübergabe, Schnieder tritt zurück.
Es war mir eine Ehre, es war mir eine große Freude. Vielen Dank, ich melde mich ab.
Er tritt zurück, aber nicht ohne noch einmal Bezug zu nehmen auf ein Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe. Willkommen und Abschied. Ein Gedicht, von dem Schnieder nur erzählt, es aber nicht rezitiert. Vielleicht, weil das stürmische Liebesgedicht selbst sowieso nicht so ganz zum Anlass passt.
Es schlug mein Herz geschwind zu Pferde. Es war getan, fast eh gedacht. Der Abend wiegte schon die Erde, und an den Bergen hing die Nacht. Dich sah ich, und die milde Freude floss von dem süßen Blick auf mich. Ganz war mein Herz an deiner Seite und jeder Atemzug für dich. Ein rosafarbenes Frühlingswetter umgab das liebliche Gesicht und Zärtlichkeit für mich, ihr Götter. Ich hofft es, ich verdient es nicht.
Worauf er mit Willkommen und Abschied eigentlich hinaus will, ist etwas anderes und es ist schräg.
Da muss man verstehen, Goethe war Jurist. Und Willkommen und Abschied war ein kriminologischer Fachterminus seiner Zeit. Das war eine Strafe, die ausgesprochen wurde. Nämlich dann, wenn man bei bestimmten Delikten ins Gefängnis einzog und wenn man wieder auszog, gab es eine Prügelstrafe.
Fühlt sich Schnieder von der schlechten Kommunikation des Kanzlers geprügelt? In seinem Haus habe Willkommen und Abschied jedenfalls nichts mit Prügel zu tun, sagt Schnieder und grinst dabei verheißungsvoll.
Ich will auf Goethe nochmal rekurrieren. Willkommen und Abschied hat hier jedenfalls und heute schon gar nicht irgendetwas mit Prügel zu tun. Hier im Haus jedenfalls nicht.
Mir läuft es, wenn jemand das Wort Prügel ausspricht, kalt den Rücken hinunter. Ist der ehemalige Minister sich da eigentlich bewusst, was er sagt? Der Minister, der da sichtlich bewegt vor seinem Ministerium abdankt und den neuen Minister begrüßt, hat einen Konflikt, eine missliche Lage, die er schon von vornherein gewonnen hatte, ins Hässliche gezogen. Er hätte Souveränität beweisen können, indem er sich selbst nicht wichtiger nimmt als das Wohl des Landes. Dazu gehört manchmal, persönliche Kränkungen auszuhalten, ohne sie zum politischen Schauspiel zu machen. Das unterscheidet Politiker von Staatsmännern. Und genau danach sehen sich doch so viele, nach Profis in der Politik. Eine neue Woche steht an. Was wird sie uns bieten? Heute beginnt die 5. Ausgabe der Tour de France Femme, die Tour de France der Frauen. Der Start wird in der Schweiz sein, erst in der 3. Etappe geht es dann nach Frankreich. In Hamburg findet heute der Christopher Street Day statt. Angemeldet sind so viele Teilnehmer wie noch nie. Auch die Veranstalter des Berliner CSD werden mit eigenen Wagen an der Parade teilnehmen. Morgen wird in Berlin eine Mahnwache stattfinden, um den Opfern des Anschlags vom vergangenen Samstag zu gedenken. Weitermachen am Samstag und innehalten am Sonntag gehören für sie zusammen, schreibt der Berliner CSD-Verein auf Instagram. Ab diesem Wochenende finden die Schwimm-Europameisterschaften 2026 in Paris und Saint-Denis statt. Auf dem Programm stehen die Disziplinen Schwimmen, Freiwasserschwimmen, Synchronschwimmen und Turmspringen. Und in Berlin können Sie sich das ganze Wochenende ins Kino fläzen. Das tolle British Short Film Festival zeigt Filme mit Namen wie Eating of an Orange, Big Cat, I Hate Helen und After Eight. Außerdem ist parlamentarische Sommerpause. Wenn Sie also auf Politikerentzug sein sollten, können Sie sich alle möglichen Sommerinterviews ansehen. Markus Söder zum Beispiel ist in der ARD und Bärbel Baas im ZDF zu hören. Und es gibt Quartalszahlen. Am Montag von Palantir Technologies, am Dienstag von der Lufthansa, von BioNTech, SpaceX und McDonald's. In Flensburg findet am Dienstag ein Festakt statt. Das Kraftfahrt-Bundesamt, das, bei dem sie die berühmten Flensburger Punkte kriegen, wird 75 Jahre alt. Einen Tag der offenen Tür gibt es dann am nächsten Samstag. Ich frage mich, wer geht da hin? Und die Volksbühne in Berlin wird ab Freitag für 8 Wochen zum Volksbad, zum öffentlichen, kostenlosen Schwimmbad auf Zeit. Der nun antretende Intendant Matthias Lilienthal lässt das 25 Meter lange Schwimmbecken auf dem Rosa-Luxemburg-Platz aufbauen und erfüllt sich damit einen Traum.
Ich wollte schon immer Schwimmbadleiter werden und nicht Theaterdirektor, und den Wunsch habe ich mir jetzt erfüllt.
Und damit kommen wir zur Frage der Woche. Ich hatte Sie ja vergangene Woche mit Blick auf das Wacken-Festival und die Bayreuther Festspiele gefragt, was denn Ihr kulturelles Highlight des Sommers ist. Vielen Dank für Ihre WhatsApp-Sprachnachrichten.
Mein kulturelles Highlight aktuell ist es, nachts, wenn es möglichst ein bisschen kälter ist, die Serie 24 über den Agenten Jack Bauer zu schauen. Eine Staffel zeigt einen Tag in 24 Folgen, à 24 Stunden. Und am besten guckt man davon so viele wie möglich am Stück.
Unser Musikereignis des Sommers ist seit vielen Jahren das Festival International im elsässischen Colmar. Jeweils in der ersten Julihälfte werden Konzerte klassischer Musik von hochkarätigen Musikern und jungen Talenten dargeboten. Immer wieder eine tolle Atmosphäre.
Es gab auch schriftliche Nachrichten, sowie die von Birgit, die uns bei Spotify geschrieben hat: Meine Sommerhighlights sind die vielen Konzerte auf der Insel Rügen. Vielen Dank auch dafür. Patrick Schnieders Lieblingsgedicht ist ja jetzt bekannt. Als nächstes möchten wir von Ihnen die erste Strophe Ihres Lieblingsgedichts hören. Ich freue mich auf Ihre WhatsApp-Sprachnachricht. Die Nummer des Redaktionshandys finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Wenn um 18 Uhr die ersten Gäste kommen, verwandelt sich seine Küche in ein Orchester. 12 Menschen, 6 Posten, 40 Handgriffe pro Teller und einer, der dafür sorgt, dass jeder einzelne Handgriff sitzt, sodass am Ende Spitzenniveau erreicht werden kann. In der 4. und letzten Folge der Leadership-Staffel im 8. Tag führt uns meine Kollegin Alef Doğan in die Welt der Sterneküche. Marco Müller hat mit seinem Team im Restaurant Rutz 3 Michelin-Sterne erkocht. Er ist Berlins einziger 3-Sterne-Koch. Es ist ein Gespräch über die gute Führung in der Spitzengastronomie und auch darüber, wie man sein Team nicht nur auf das höchste Spitzenniveau führt, sondern dort bei den 3 Sternen auch hält. Früher, so sagt man, wurde in solchen Küchen gebrüllt. Heute herrscht eine andere Atmosphäre, auch aufgrund des neuen Führungsstils.
Meine Erfahrung ist, egal wo man Leader ist, dass man, wenn man in eine Führungsposition reinrutscht, also in der Gastronomie zum Beispiel, halt irgendwie, wenn man ein guter Koch ist, ist man noch lange kein guter Abteilungsleiter.
Danke.
Das heißt, nur die Qualifikation, guter Koch zu sein, befähigt dich noch nicht darüber, mit Menschen oder zu arbeiten oder halt über Menschen zu bestimmen. Mhm. In der Vergangenheit war es aber so gewesen, dass gute Köche halt auch mit weniger Qualifikation zur Teamführung weitergekommen sind. Und insofern sind die Jungs, die eigentlich tolle Köche waren und die aus ihrem Beruf was machen wollten und weil sie das gemacht haben, indem sie gut sind und vorankommen wollten, halt auch Positionen hochgerutscht sind und selber aber gar nicht mit dem Leading, mit anderen Menschen, mit dem Druck umgehen konnten. Und deswegen gab es in der Vergangenheit häufiger natürlich halt auch Leute, die explodiert sind, die Nerven nicht hatten. Und wenn du keine Lust auf Menschen hast, halt irgendwie bist du natürlich im Teamleading halt absolut falsch. Und wenn du nicht die Idee mit den Leuten leben kannst, wenn du nur selber für dich arbeiten
Solo-Künstler
kannst.
Solo-Künstler bist sozusagen.
Dann bist du halt immer noch ein gutes Teammitglied, aber du solltest niemals Leadership werden. Und das würde heute gar nicht mehr funktionieren, würde ich ganz klar sagen. Also insofern.
Weil die Menschen in der Küche das nicht mehr mitmachen würden?
Ja, wir haben glücklicherweise eine andere Generation an Leuten da halt irgendwie. Und die Leute, die da ein bisschen mehr Hirn und Verstand hinter haben und ein bisschen einen Plan von ihrem Talent und von ihrer Idee, die können halt auch alles erreichen. Du hast heute mit anderen Menschen zu tun als früher, halt muss man sagen.
Das heißt, wenn wir zur Frage nochmal gehen, was für eine Atmosphäre herrscht, stellen wir uns vor, es ist 20.30 Uhr. Hm. Wir sind in eurer Küche.
Primetime.
Was herrscht da für eine Atmosphäre?
Ruhe. Absolute Stille.
Meine Kollegin Lea Katharina Krause ist anlässlich der 250-Jahr-Feierlichkeiten nach Minnesota gereist und hat dort etwas Überraschendes beobachtet. Ausgerechnet Donald Trumps harte Migrationspolitik hat viele Menschen wieder miteinander ins Gespräch gebracht. Darüber, wie das zusammenpasst, spreche ich jetzt mit ihr. Guten Morgen, Lea.
Guten Morgen, Pia.
Lea, du bist nach Minneapolis gereist, um über die Spaltung der amerikanischen Gesellschaft zu berichten. Zurückgekommen bist du mit der These, Donald Trump habe die Demokratie ungewollt erweckt. Wie kommst du darauf?
Also, wer das verstehen will, muss sich erstmal die Strukturen vor Ort angucken. Minnesota, inklusive Bundeshauptstadt Minneapolis, ist eigentlich ziemlich langweilig. Die Region ist typisch amerikanisch auf Suburbia ausgelegt. Straßen sind dort Transiträume, keine Begegnungsräume. Man steigt ins Auto, fährt zum Einkaufszentrum und wieder nach Hause. Was mir dort zum Beispiel auch aufgefallen ist, wenn man an Restaurants, Cafés mit Außenbestuhlung vorbeikommt, sitzt dort einfach niemand. Man ist drinnen, man ist im Privaten. Und das hat sich im Dezember 2025 eben grundlegend geändert. Als damals 3000 Bundesbeamte in Minneapolis eingeströmt sind und brachial vorgingen, hat sich etwas verändert. Und zwar haben sich Menschen gewehrt. Sie sind zusammengekommen, haben sich organisiert, sind auf die Straße gegangen, haben protestiert, sind den Eisbeamten hinterhergefahren, haben versucht, ihre Nachbarn zu warnen. Und diejenigen, die sich nicht mehr vor die Tür getraut haben, aus Angst, von den Beamten aufgegriffen zu werden, wurden mit Essen versorgt. Und dadurch ist etwas entstanden, was für eine Demokratie natürlich unheimlich wichtig ist, und zwar Gemeinschaft.
Uff, das ist bitter, dass es so weit kommen muss, um Menschen zueinander zu bringen. Du hast mit Trump-Anhängern, Aktivisten, einer Pfarrerin und Menschen aus der somalischen Community gesprochen. Gab es ein Gespräch, das dein eigenes Bild von den USA besonders verändert oder auf den Kopf gestellt hat?
Was ich so interessant fand, ist, dass diese Spaltung der US-Bevölkerung, mit der ich durch Berichte, die man so liest, natürlich auch gerechnet habe, ist, eigentlich durchlässiger ist, als man meinen könnte. Ja, ich habe auch mit Menschen geredet, die sagen, ich würde niemals mit einem Trump-Anhänger sprechen. Oder bin Trump-Anhängern geredet, die gar nicht mit mir reden wollen, weil sie gegenüber europäischen Journalisten sagen, das sind sowieso Lügner. Das gibt es. Aber das sind meiner Erfahrung nach die Ausnahmen. Die meisten hier sagen, jeder darf hier eigentlich seine eigene Meinung haben und nur weil ich anderer Meinung bin, heißt das nicht, dass wir nicht befreundet sein können zum Beispiel und dass wir nicht freundlich zueinander sind. Es gibt Statistiken, die sagen, dass 8 von 10 Amerikanern glauben, die beiden Parteien könnten sich nicht mal mehr auf grundlegende Fakten einigen und ihre Anhänger schon gar nicht. Aber eben dieses radikale Vorgehen, und wie du sagst, das ist schade, dass es so weit kommen muss, dass man sich doch auf was einigen kann, hat gezeigt, darauf kann man sich einigen, wir wollen hier friedlich leben und das soll auch so bleiben.
Du stützt deine Analyse auf Jürgen Habermas und seine Idee, dass Demokratie vor allem dort entsteht, wo Menschen miteinander ins Gespräch kommen. Ist das die eigentliche Lehre deiner Reise, dass die Stärke der amerikanischen Demokratie weniger in ihren Institutionen als in ihrer Zivilgesellschaft liegt?
Auf jeden Fall. Durch die Proteste, die sich im ganzen Land entwickelt haben, zeigt sich, dass die Menschen eben durchaus bereit sind, für ihre Werte und Ideale einzustehen. Donald Trump hat schon in den 90ern mal gesagt, er könne sich eigentlich alles erlauben und sogar jemanden auf offener Straße erschießen und er würde trotzdem nicht einen Wähler verlieren. Hier hat sich eben gezeigt, das stimmt nicht. Die Leute hier kommen zusammen, wenn sie Unrecht sehen. Und ganz wichtig, sie lieben ihr Land trotzdem. Sie identifizieren die USA nicht nur mit ihrer Regierung, nicht nur mit Donald Trump, sondern mit dem, was für sie eigentlich am wichtigsten ist, das Miteinander, die Gemeinschaft und das Gefühl, Teil davon zu sein.
Vielen Dank, Lea. Den Link zu deiner Story findet man in unseren Shownotes.
Dankeschön.
Der deutsche Sozialstaat kostet inzwischen mehr als 1 Billion Euro im Jahr. Gleichzeitig wird er immer komplexer. Mit hunderten Einzelleistungen, immer höheren Ausgaben und einem Reformstau, der seit Jahren wächst. Im Hauptstadtbriefing spricht Carina Mössbauer mit dem Ökonomen und Sozialstaatsexperten Andreas Peichel. Er erklärt, warum sich Arbeit für manche kaum noch lohnt, weshalb der Staat selbst den Überblick über viele Sozialleistungen verloren hat und warum der Politik aus seiner Sicht der Mut für echte Reformen fehlt.
Sie hatten ja mal in einem Interview in der Wirtschaftswoche gesagt, dass die Politik jetzt den Mut für Zumutungen braucht. Und wer jetzt Reformen verschiebt, verschärft die Probleme für die nächste Generation. Das heißt also, diesen Mut, den sehen Sie aktuell nicht in ausreichendem Maße, wie es nötig wäre.
Nee, das sieht man überhaupt nicht. Also man hat an vielen Stellen das Gefühl zumindest, dass auf Seiten der SPD aus, ich weiß nicht, Angst vor den Gewerkschaften oder anderem Druck der Mut fehlt, etwas im Sozialstaat zu machen. Und bei der Union tut man sich, glaube ich, schwer, größere Steuerreformen im Moment angehen zu wollen. Und in der Kombination ist das halt irgendwie ja keine gute Kombination, denn es bräuchte wirklich umfassende Reformen, um das System zukunftssicher zu machen. Denn wie wir es am Anfang ja auch besprochen hatten, die Ausgaben werden weiter steigen, überproportional steigen. Und wir haben jetzt auch aufgrund der Alterung der Gesellschaft, aufgrund des demografischen Wandels, werden wir in den nächsten Jahren, Jahrzehnten kein großes Wirtschaftswachstum mehr sehen.
Peichel ist ziemlich klar in seinen Aussagen.
Wir sind schon eines der Länder, was weltweit den am meisten oder am stärksten ausgebauten Sozialstaat hat. Für welche Jobs braucht es eigentlich Beamte? Es wird immer bei jeder Leistung Möglichkeiten zum Missbrauch geben. Diese Bürgergeldreform ist nur eine Umbenennung in neue Grundsicherung. Also wenn man sich den Gesetzentwurf im Detail anschaut, ist das meiste, was da drin steht, ersetze Bürgergeld durch neue Grundsicherung.
Die Links zu den hier vorgestellten Podcasts und wie gesagt auch zu der Story von Lea finden Sie in den Shownotes. Und so verbleibe ich nun damit, Ihnen ein entspanntes Wochenende zu wünschen. Wir hören uns nächsten Samstag wieder hier. Bis dahin, Ihre Pia von Versebee.